Ostschweizer Frauen und ihre Geschichten im Mittelpunkt. Neue Ideen, neue Vorstellungen und neue Vorbilder für Generationen. Das ist Berta und Gamma, der Podcast von Helvetia spricht. Mein Name ist Rosi Hürle. Schön, lassest du zu. Zurück aus der Sommerpause zusammen und heute hier in Herisau im Café Karl zusammen mit euch von Ort oder wo und wenn du auch immer zulässt. Und zu Gast ist heute Charlotte Küng-Bless. Sie ist Seelsorgerin bei der katholischen Kirche Region Rorschach und Religionslehrerin an der Kantonsschule Burggraben St. Gallen. Ihre Stimme kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor. Charlotte Küng-Bless ist bis 2020 sieben Jahre lang Radiopfarrerin bei Radio FMS. An dem Titel Radiopfarrerin hat sie immer noch Freude, hat sie mir gesagt, weil Pfarrerinnen gibt es in der katholischen Kirche eigentlich nichts. Aber genau diese patriarchalen Strukturen haben die Frage Charlotte Küng-Bless immer wieder, setzt sich dafür ein, dass auch Frauen sakramental wirken können. Und über das und noch viel mehr schwätzen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen, Charlotte. Schön, bist du da.
Danke vielmals, sehr gerne, aber an diesem schönen Ort.
Und du hast gesagt, du sagst gerade auch so ein bisschen wieder zurück aus der Sommerpause, aus der Ferien und hast mir auch erzählt vorhin, dass du schon lange noch mal so richtig Ferien gemacht hast.
Ja, es sind wenige Ferienwochen, die ich habe, aber seit ich Kind habe, kann ich auch Ferien machen. Also das habe ich vorher wirklich gar nicht gut können, so die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Und dann habe ich glücklicherweise dreimal eine Babypause machen und habe dann gelernt, wow, ist auch mal schön, wenn einfach nicht der Arbeitsalltag in dem herkömmlichen Sinn alles dominiert. Und dann war eigentlich vom Rhythmus her das vierte Kind fällig gewesen und das ist dann ausgeblieben und dann habe ich müssen lernen, Ferien machen.
Und dann kannst du jetzt ganz gut zum Abschalten.
Das, genau.
Ja, trotzdem, schön bist du da, erholt in dem Fall. Du bist sehr viel beschäftigt, hat das vielleicht auch mit dem zu tun, dass du eben nicht so gut kannst abschalten. Du bist Religionslehrerin, du bist Seelsorgerin, du bist so wahnsinnig viel engagiert, hast eben eine Familie, eben da alles unter einen Hut bringen und planen, stelle ich mir schon auch noch schwierig vor, oder?
Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber ich meine, also abschalten an sich kann ich gut. Es sind einfach mehr so Powernap-Phasen. Also einfach so schnell entspannen, einen Tag abschalten und am nächsten Tag wieder Vollgas geben. Und so geht das eigentlich recht gut. Also, wo meine Kinder noch kleiner waren, der Jüngste ist 6 und der Älteste ist jetzt fast 12, habe ich einfach immer die Arbeitszeit vom Abend um 10 bis morgen um 2 für meine Sachen. Und das passt dann eigentlich recht gut in den Familienalltag rein. Aber es ist einfach wirklich sehr viel Wachzeit und ein bisschen weniger Schlafzeit. Und jetzt so im Alter, glaube ich, wird es auch langsam ein bisschen mehr Schlafzeit dann.
Ja. Dein Engagement hast du vielleicht von deiner Mama mit übernommen? Du hast gesagt, sie sei auch sehr eine engagierte Person gewesen. Kann das sein?
Ja, sie ist es gewesen. Ich habe sie so als Kind erlebt, in verschiedenen Vereinen, ehrenamtlich tätig. Und auch mein Vater war sehr aktiv in verschiedenen Vereinen. Und dann eine Zeit lang, wo sie dann sehr viel gearbeitet hat, ist das ein bisschen weniger geworden, das ehrenamtliche Engagement. Und jetzt, seit sie pensioniert ist, gibt sie eigentlich Vollgas und bringt sich da sehr ein zum Gemeinwohl.
Du hast deinen Vater angesprochen. Von ihm hast du etwas anderes mitgenommen, was dich auch geprägt hat in deinem Leben, die Musik, oder?
Ja, genau. Also mein Vater ist sehr musikalisch, also meine Mutter auch, aber mein Vater zeigt sich das mit Singen und verschiedenen Instrumenten. Und wir haben auch wirklich als Kind, also ich als Kind habe mit ihm schon können Musik machen. Er hat mich immer wieder bei den Vortragsübungen singen begleiten und hat dann fest geübt, dass er das dann auf dem Klavier recht gut hat herbringen konnte.
Eben, dass Musik eine grosse Rolle spielt in deinem Leben, hören wir in den nächsten paar Minuten noch mehr. Wenn wir gerade schon bei deinen Eltern sind, wir hören ein bisschen an deinem Dialekt an. Du bist nicht in der Ostschweiz aufgewachsen, sondern in Emmenbrock im Kanton Luzern. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
Ich bin sehr behütet auf dem sogenannten Bonzenhügel in Emmenbrock aufgewachsen. Das ist so ein bisschen über allem. Dort hat es ganz viele Einfamilienhäuschen. Wir hatten ein schönes, grosses Haus, das meine Eltern selber gebaut haben. In einem Quartier mit ganz vielen Kindern, so im ähnlichen Alter. Also wir waren auch viel draussen gewesen. Das könnte sich heute fast... Also kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber wir sind wirklich viel draussen unterwegs gewesen. Und dann bin ich runter, quasi vom Hügel oben runter, dann in die Primarschule und in ein Schulhaus, das damals vor ja, 35, 40, ja, 40 Jahre.
Ja,
so wo damals vor 30 Jahren schon wirklich viele ausländische Kinder in die Schule sind. Und ich habe das damals und auch im Nachhinein eine ganz spannende Mischung gefunden, dass ich mit so vielen Kulturen früher in Berührung komme.
Inwiefern hat dich das denn so geprägt?
Ja, es gibt nicht nur einfach eine Art von Leben, es gibt nicht nur einfach eine Kultur, die richtig ist, sondern es gibt ganz Verschiedenes und das Wichtige ist immer das Zusammenleben. Ich habe dann später als Blaue Ringleiterin mal an einem Integrationsprojekt mitgearbeitet, irgendwie 40 Leute an einem Tisch, ganz verschiedene Kulturen. Dann haben wir miteinander diskutiert, ja, wir müssen dann doch wieder mehr Grüezi sagen. Und dann war eine Dame dort, schon ganz lange in der Schweiz, hat aber nicht so gut Deutsch können und sie hat dann auch Übersetzungen gebraucht und so. Also das hat mich wirklich sehr stark geprägt, das miteinander Weg suchen.
Du hast ja gesagt, es gibt vor allem auch viele Kinder gesehen, die geflüchtet sind. Dort mal der Krieg auf dem Balkan, wo in den 90er Jahren ein grosses Thema gewesen sind, wo mit denen, wo du dann auch in die Schule gegangen bist und dann auch mitbekommen hast, dass die Kinder aus dem Krieg geflüchtet sind.
Ich habe vor allem einfach auch gemerkt, also wir haben nicht darüber geredet, aber ich habe gespürt, diesen Kindern geht es nicht gut. Also die haben nicht eben so ein behütetes Zuhause wie ich. Die haben vielleicht Erfahrungen, die sie gar nicht verarbeiten können. Und auch das irgendwie so, aber so völlig ohne Wort, hat das irgendwie weitergewirkt bei mir.
Ist das auch so ein Moment gewesen, wo du gelernt hast, so Vorurteile abbauen?
Juhu, ob ich das jetzt als Moment beschreiben kann, weiss ich gar nicht, aber ich behaupte natürlich im Nachhinein natürlich. Also ich bin die ganze Schulzeit durch jemand gewesen, der immer wieder Kontaktversuche aufgenommen hat, der probiert hat, die andere Seite zu verstehen. Vielleicht ist das einfach auch so eine gewisse Charaktereigenschaft von mir, dass ich mich nicht von Vorurteilen blenden
lasse. Das ist auch etwas, was du heute in deinem Beruf als Seelsorgerin vor allem auch brauchst. Diese Fähigkeit oder diese Eigenschaft, oder?
Das ist enorm praktisch, ja. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in einem Seelsorgegespräch bin und in meinem Kopf innen wartet die ganze Zeit, was die Person mir jetzt erzählt, sagt, ah, das ist doch schlecht, ah, nein, das sollte man doch anders machen, dann werde ich so fest mit mir selber beschäftigt, dass ich mich gar nicht auf mein Gegenüber einlassen könnte.
Wenn wir gerade schon so bei deinem Beruf sind, wie würdest du deinen Beruf beschreiben, eben, der keine Ahnung hat, was du machst? Also was sind so ein bisschen deine Aufgaben, deine Tätigkeiten?
Ich habe das grosse Privileg, dass ich Menschen auf ihrem Weg begleiten darf. Ein kleines Wegstück in der Regel. Und darf dabei sein, wenn jemand für sich selber Sinn entwickelt oder Sinn entfaltet und darf auch jemanden trösten und einfach als Ansprechperson da sein in einem Moment, wenn man froh ist, wenn man noch eine zweite Meinung hört. Mhm. Und ich selber mache das auf dem Boden vom Glauben, von meiner Spiritualität. Das ist aber nicht etwas, das ich jemand anderem aufdrücken muss.
Ja.
Aber ich merke immer wieder, auch jetzt gerade in der Arbeit mit jungen Leuten, weil an der Kante bin ich auch noch Beraterin, dass ganz vielen Leuten so Halt, ein Boden fehlt. Und da habe ich manchmal schon auch das Gefühl, gang auf die Suche nach dem Grösseren, das dich vielleicht auch trägt, neben der Familie, neben dem Hobby. Was könnte dir sonst noch an grösserem Halt geben?
Und da muss nicht unbedingt der christliche Glaube sein, sondern da kann ja irgendetwas Grösseres, Höheres, Mächtigeres sein. Oder wie
ja,
würdest du das einschätzen?
Da bin ich wirklich, da bin ich sehr offen. Ich masse mir nicht an, zu behaupten, dass ich genau wüsste, wie das grössere Ganze aussehen soll. Ich habe auch wahnsinnig spannende Gespräche, auch in der Beratung mit muslimischen Jugendlichen zum Beispiel. Und auch mit Hindus. Und die Gelegenheit, wenn es sich irgendwie ergibt, um mit ihnen über ihren Glauben austauschen, finde ich auch für mich enorm bereichernd.
Da ist wieder der Austausch mit den verschiedenen Kulturen, oder?
Ja, genau.
Ja. Wie bist denn du zu deinem Glauben gekommen? Also, du bist katholisch. Du hast gemeint, dass ihr daheim nicht so gläubig gewesen oder dass es nicht so eine grosse Rolle im Alltag gespielt hat. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, natürlich mit dem Blitzschlagmoment. Jetzt bin ich gläubig und erleuchtet. Nein, aber gar nicht. Ich kann das im Fall wirklich nicht sagen, was da genau dazu geführt hat. Es war mehr eine kritische Auseinandersetzung mit der Kirche. Das ist eine zähische Geschichte. Wir hatten so ein Büchlein, wo wir geschrieben haben, so eine Mini-Zeitschrift von unserem Blauen Ring und unserer Jungwacht. Die Leiterinnen und Leiter haben das verfasst. Und irgendwann hat mir ein Kollege gesagt, Charlotte, schreib ein Pamphlet über die Kirche. Und er hat gesagt, ja, das mache ich sehr gerne.
Ein Pamphlet musst du vielleicht noch schnell
erklären. Ein Pamphlet ist so eine Hass-Hetz-Schrift über die Kirche.
Ja.
Und dann habe ich da probiert, habe angefangen zu schreiben und habe irgendwie gemerkt, nach 2-3 Sätzen, ich weiss eigentlich viel zu wenig. So kann ich nichts schreiben. Also ja. Da ist einfach zu wenig Inhalt da. Dann habe ich die Chance gehabt, um an einem Kurs mitmachen von Blauring und Jungwacht. Also ich habe mich dann durch alle Kurse durchgeschafft, weil das war mein Leben, meine Identität. Das Wirken im Blauring hat mir als junge Frau schon sehr viel Sinn gegeben. Und dann haben wir müssen so ein Referatsthema auswählen. Und es hat irgendwie 40 Themen an der Wand gepinnt gehabt. Und dort steht eins, Kirche und Jungwacht und Blauring. Ich dachte, das ist mein Thema. Und ich habe mich wirklich durchsetzen, weil ein anderer hätte das auch noch wollen. Ich brauche einfach das Thema, ich muss es haben. Weißt, das ist ganz wichtig für mich. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ein Interview führen mit jemandem, der wirklich bei der Kirche arbeitet. Weil ich habe auch nie mit diesen Leuten von der Kirche geredet. Also wir hatten zwar eine Präses, aber das ist nicht für mich die Identifikation mit Kirche, sondern der hat einfach für uns gearbeitet, quasi. Und dann habe ich mit einem Seelsorger damals ein Gespräch geführt und das hat meine Perspektive völlig verändert.
Ja, inwiefern? Also,
ja, ich habe dann nach dem...
Ist jetzt da vielleicht der Blitzschlag?
Ja, ich bin dann noch einmal hergesessen, habe dann da an meiner Hetzschrift weiterschreiben, habe dann den Versuch auch wieder abgebrochen und habe meinem Kollegen müssen sagen, tut mir leid, ich kann sie im Fall nicht so schreiben. So einfach, wie wir von außen tun, ist es im Fall nicht. Ja. Und er ist recht verrückt worden. Ja, jetzt kannst du das nicht schreiben. Du, wieso denn nicht? Und er hat gesagt, nein, man muss das schon ein bisschen vielfältiger sehen. Und das war der Moment, in dem ich mich total angefangen zu interessieren. Und ja, aber einfach Schritt für Schritt. Ich durfte dann auch predigen. Als relativ junge Leiterin haben sie dann gefunden, ja, also Charlotte, komm, am Lagerrückblicksgottesdienst, da muss doch nicht irgendwie der Pfarrer predigen, sondern du kannst auch predigen. Und ich so, echt, kann ich auch predigen? Und ich weiss nicht mehr, was ich bei meiner ersten Predigtversuch irgendwie mit 18 von mir gegeben habe, aber für mich war das eine totale Ermutigung gewesen, dass man mir das zutraut hat, dass ich als junge Frau aus der Lebenswelt von uns Jungen durfte etwas erzählen, das ich irgendwie mit Glauben verbunden habe.
Das ist sehr schön. Du bist eben, du hast gesagt, du bist 18 gewesen. Du hast Zeck gemacht und das 10. Schuljahr bist du noch in die Westschweiz gegangen und nachher hast du aber das Lehrerinnenseminar gemacht, das Baldeck. Also ist da schon so ein bisschen klar gewesen, dass du richtig Theologie willst oder hast du einfach gefunden, nein, ich will eigentlich Lehrerin wäre?
Nein, überhaupt nicht.
Also, oder wie ist dort der Entscheid oder wie hat dort der Glaube eine Rolle gespielt bei dem Entscheid, wie quasi welchen Beruf das du wählst?
Also für mich ist klar gewesen und auch das, was man mir ständig vermittelt hat, dass der Kanton Luzern so innovativ in der Schulentwicklung sei, so vor 20 Jahren, dass ich Primarlehrerin werde, mit voller Überzeugung. Aber gegen Ende des Studiums habe ich dann gemerkt, mir fehlt etwas. Also einerseits bleiben die Kinder immer gleich klein, wo ich unterrichte, und ich werde immer älter. Und mich hat auch, und mich hat auch gestresst, der Leistungsdruck, wo Kinder ausgesetzt sind. Also was mache ich mit Kindern, wo in diesem Schulsystem einfach nicht genügen? Also wo einfach keines von diesen Kriterien erfüllen, die wir jetzt hier von der Schule bewerten wollen. Und dann habe ich mich wieder zurückbesonnen zu meinem Blauen Ring und gefunden, die kann man auch andere Werte leben. Und dann ist irgendwie die Nähe, Blauen Ring und Kirche, da ist doch mal etwas gewesen. Also es ist mir so gegangen. Und dann habe ich kurz vor Ende von meinem Studium, also zur Lehrerin, meiner Mutter gesagt, Mami, ich werde im Fall nicht Primarlehrerin. Und sie hat total entspannt reagiert und gefunden, ja, dann findest du denn schon einen Beruf, der dir gefällt? Mein Vater hat ein bisschen anders reagiert, aber es hat sich dann hat sich mit der Zeit dann auch geleitet und mittlerweile hat er auch total Freude an meinem Werdegang. Und dann hat die Mami gesagt, sie wüsste einen Berufsberater, wo ich doch hin soll, weil es war Mai gewesen und mein Abschluss hatte ich im Juni und ich wusste, im August stehe ich dann nicht vor einer Schulklasse. Also von dem her mussten wir ein bisschen pressieren. Und der Berufsberater hat mir dann aufgezeigt, dass Theologie die Option für mich ist. Und zwar mit der Begründung, er hat dann da Statistiken vorgenommen und ein statistischer Wert war Weltverbesserungstendenz auf BAM, 100% oben. Also, und dann ist für ihn klar gewesen, dass ich das machen muss. Und dann habe ich dann beim Auswärtigungsgespräch gesagt, ja, aber sie, die katholische Kirche, die diskriminiert die Frauen.
Ich kann es sagen, ja.
Also, soll ich da freiwillig mitschaffen? Ja. Und dann war er ein bisschen verzweifelt und hat gesagt, ja, wissen Sie, ich habe im Fall nichts von dieser Empfehlung, ich bin reformiert. Und das hat mir irgendwie gezeigt, er probiert das auch, möglichst neutral zu vermitteln. Und das ist irgendwie aufgrund von dem Profil, also ich habe die Bälkli daheim noch, das ganze Mäppli, das er mir mitgenommen hat, und, also mitgegeben hat. Und ich finde es recht erstaunlich, weil ich habe schon gemerkt, bei den Studientests habe ich andauernd Theologie angetippt. Und ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was Theologie ist. Also hat er dann ein bisschen gelitten bei mir in dieser Auswertungssitzung. Und am Schluss, nach etwa 20 Minuten, in meiner Erinnerung sind es 20 Minuten, sage ich zu ihm, wissen Sie, Herr Fankhauser, ich bin gestern im Internet schauen, was Theologie eigentlich ist. Und ich habe gestern Abend beschlossen, dass ich Theologie studiere, egal was Sie mir heute erzählen. Und dann ist er total happy gewesen. Und ich eigentlich auch. Ich bin dann nach 2,5 Jahren Studium noch einmal bei ihm vorbei, habe dann angeklopft und ihm gesagt, das sei die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Also auch jetzt. Ich würde morgen wieder auf Theologie studieren, wenn ich könnte oder müsste entscheiden.
Das ist sehr schön, dass du dich da richtig, offenbar richtig entschieden hast. Aber trotzdem, du hast es angesprochen. Du hast gewusst, du bist da in einem Bereich drin, wo Frauen diskriminiert werden. Und ich weiss, dass du so ein bisschen einen Gerechtigkeitssinn hast und so. Und also, hat dich da nichts gestört oder hat dich da eher motiviert?
Im ersten Moment habe ich beschlossen, dass ich mich quasi selber so ein bisschen sedieren, also mich quasi so in einen Ruhemodus versetzen. Und einfach beschließen, dass mich das jetzt im Moment nicht stresst. Weil ich habe gesehen, mittlerweile dann eben bereichert durch mehr Begegnungen mit tollen Leuten in der Kirche, dass man durchaus arbeiten kann, ohne dass man sich an dem verreibt. Mhm. Und dann habe ich für mich beschlossen, also in einem Bild geredet, ich habe das Bild für mich dann jahrelang gehabt, also bis heute eigentlich noch, in dem grossen wandernden Volk Gottes gibt es Tätige, die stürmen wahnsinnig schnell führen und gibt es Tätige, die sind unendlich langsam. Und ich wette unbedingt da
so ein
dazwischen ein bisschen umeinander sein. Einfach zum langsam ein bisschen sagen, kommt doch, es ist im Fall nicht schlimm, wenn wir nicht so fest Angst haben. Und dann schnell sagen, wartet noch schnell. Also die anderen brauchen einfach noch einen Moment. Jetzt stürmen wir wirklich schnell vorwärts. Und die Funktion wette ich eigentlich bis heute haben. Aber je nach Perspektive, die man mich dann anschaut, denkt man natürlich, die Meinung nicht unbedingt, dass ich jetzt tatsächlich als Vermittlerin wirken kann.
Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen, dass die Kirche eine Grossbaustelle ist, wo im Moment Baustopp ist. Also ist ein bisschen da, was du jetzt gerade angesprochen hast.
Ja, das trifft es nach wie vor sehr gut.
Und auf dieser Baustelle willst du immer noch die Bauleiterin sein, nehme ich an, oder?
Ja, unbedingt. Also, und so krass Baustopp, es gibt schon, es gibt vielleicht einzelne Felder, die dann wieder mal ein bisschen freigegeben werden, wo ich dann meine Arbeiterinnen und Arbeiter draufschicken kann, jetzt in diesem Bildgerät. Und dann ist aber, ja, jetzt musst du aber aufhören, Charlotte, achten, es ist dann zu viel. Und dann schauen, komm, wir machen noch einen Nachtchef mehr, ist schon gut, geht schon. Also, immer so ein bisschen das Ausreizen, wo ist es jetzt gerade noch möglich und wo geht es im Moment jetzt halt gerade nicht.
Du hast dich auch sehr fest in dein Theologiestudium eingegeben oder vor allem auch vorbereitet. Du bist nämlich noch auf Israel gegangen und hast dort ein Zwischenjahr gemacht, gell?
Genau, ich habe nach dem Semi dann gefunden, ich will nicht gerade direkt ins Theologiestudium reinstürzen. Es könnte ja sein, dass ich merke, dass ich in der Kirche doch nicht am richtigen Ort bin. Weil gearbeitet habe ich ja effektiv nie, auch wenn ich immer so kleine Aufgaben hatte. Und dann habe ich wirklich gefunden, ich brauche das Jahr jetzt noch als Vorbereitung und dass ich eine Fremdsprache lerne, die ich im Studium dann machen muss. Weil als Theologiestudentin muss man 3 Sprachen können, wenn man das Vollstudium macht. Griechisch, Latein und Hebräisch. Und jüdische Bekannte, die ich in dieser Zeit genau kennengelernt habe, haben mir gesagt, Charlotte, also, du musst unbedingt zu den Wurzeln. Also, gang zum Hebräischen, weil alles andere baut darauf auf. Und dann dachte ich, ja, sie hat eigentlich recht. Und so bin ich dann auf Israel gekommen. Also ich war auch 4,5 Monate da und hatte tatsächlich ein bisschen Angst gehabt, als ich dort hingereist bin, weil das war im Sommer, wo dann vom Libanon her so immer wieder mal Bomben übergeflogen sind. Aber auch dort hat meine Mami in meiner Erinnerung gesagt, Charlotte, wenn du da noch eine Aufgabe hast, dann kommst du wieder zurück. Also das Lustige ist, sie behauptet heute, sie hätte das nie gesagt. Okay. Aber ich habe mich an dem Spruch festgehabt.
Und du bist dort in einem Kibbutz gewesen, gell?
Ich bin dort in einem Kibbutz gewesen, der grösste Teil der Zeit. Und noch in einem Uni-Programm, wo wirklich so hardcore Hebräisch gemacht hat. Also das ist unglaublich schnell vorwärts gegangen. Dort konnte ich richtig gut Hebräisch können. Aha. Ich konnte es nachher an der Uni dann sozusagen weitermachen. Aber dort bin ich so richtig gut gewesen. Alle, die Fremdsprachen reden, die wissen, dass man Sprache halt wieder verliert. Aber dank dem, dass ich dort so gepusht wurde, habe ich wirklich recht gut können reden und auch lesen.
Kannst du es immer noch?
Ich kann es immer noch. Ich komme leider fast nie zum Anwenden, bis auf die Ferien. Ich habe zum Glück zu Basel im Starbucks, darf man Werbung machen?
In einer grossen amerikanischen Kaffeekette.
Genau. Habe ich eine verzweifelte Frau getroffen, die ein WC gesucht hat. Und dann habe ich gedacht, sie hat jetzt einen spannenden Akzent. Und ich bin dann in der Zwischenzeit aufs Herren-WC, weil ich das Frauen-WC auch nicht gefunden habe.
Ja.
Und dann redet sie mit ihrem Mann, sie redet Hebräisch und ist immer noch verzweifelt auf der Suche. Ja, was soll ich denn hin? Was soll ich denn hin? Und ich habe ihr dann auf Hebräisch geantwortet, sie soll doch zu den Männern rüber. Ging auch. Mhm. Und dann war sie voll geschockt gewesen, aber weniger über die Aussage, glaube ich. Vielleicht über die auch. Aber vor allem, dass ihr jetzt jemand auf Hebräisch antwortet. Und ich hatte so Freude gehabt. Also ich liebe es.
Ja, also es ist auch wieder ein Zeichen, dass eine Sprache halt auch verbündet, oder?
Mhm.
Genau. Wir sind immer noch so zu Luzern verortet mit dem Theologiestudium und so. Und irgendwann bist du dann auch in die Ostschweiz gekommen. Wegen der Liebe. Und wegen der Musik.
Wegen der Liebe. Nur wegen der Liebe. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, in die Ostschweiz zu zügeln. Also ich habe mich dann in einen Innerrödler verliebt. Und meine Mami, die den Innerrödler gut kennt, die hat mir gesagt, Charlotte, vergiss es, dass der jemals weggeht von Innerrhoden, wenn er ein richtiger Innerrödler ist. Ich habe es in den ersten 3-4 Monaten noch nicht geglaubt. Und dann ist es dann darum gegangen, ja, wenn wir jetzt hier eine ernsthafte Beziehung führen, wo wenn wir dann wohnen, ja, natürlich zu Innerrhoden. Ja. Und dann habe ich mich wirklich innerlich wirklich schwer müssen mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ich in die Ostschweiz zügle. Mhm. Und darum bin ich quasi der Luzerner Import für das Bistum St. Gallen. Oder einer von denen.
Genau, die Mann ist der Roland Küng. Man kennt ihn, er ist Musiklehrer und vor allem mit seiner Formation Geschwisterte Küng. Strichmusik von Innerrhoden, sehr bekannt, auch hier, Ceris auch nehme ich an. Du hast mir eben erzählt, wo wir euch kennengelernt haben. Ihr habt auch schon also ein bisschen im religiösen Kontext kennengelernt, aber das war nicht ausschlaggebend gewesen.
Nein, ich glaube, sonst hätten wir uns einfach schlichtweg nicht getroffen. Mhm. Weil auch dort hat es für mich eigentlich mein Studium, die Uni, das Priesterseminar St. Beat Luzern, das war so ein bisschen mein Bewegungsradius gewesen. Und wenn er nicht dort drinnen gewesen wäre, dann hätte ich ihn vermutlich in dieser Zeit gar nie entdeckt. Und er hat dann wirklich gemerkt, dass ich mich für Musik interessiere, dass ich gerne singe. Und hat mich dann auch probiert, über die Musik dann zu päckeln, indem er mir Appenzeller Lieder beigebracht hat.
Gut, also das ist schon ein Grund, um auf Appenzell zu zügeln, oder? Also auf Schönecke sind die ständig daheim, gell?
Genau. Also und er hat genau ein Haus neben dem Elternhaus geschafft.
Gut. So wie können wir aber mehr in den Rödlerinnen, gell? Ja, ich mache aber auch zusammen Musik, oder?
Also hobbymässig. Ich unterstütze sein Engagement bei den Geschwister Küng und auch sonst, wenn er Auftragswerke machen darf oder einfach auch Kompositionen macht, sehr. Also ich finde das ganz toll, dass er mit seiner Musik vielen Leuten eine Freude machen kann, dass er kommuniziert mit seiner Musik. Er hat eine Gabe, um auch Geschichten zu erzählen. Und wir dann einfach so hobbymässig daheim ein bisschen singen. Für Kiel ist es extrem praktisch. Dann sage ich, Roland, ich brauche Erstkommunionlieder. Könntest du schnell am Klavier spielen? Ich singe dazu und dann nehmen wir es auf und dann können wir es allen Familien schicken. Dann können sie es selber üben. Oder Roland, ich brauche ein neues Sanctuslied. Das andere gefällt mir nicht. Könnten wir ein neues komponieren? Oder, oh Roland, nächstes Mal habe ich dann Osternacht, können wir zusammen noch irgendwie das Osterlob singen und üben. Also es ist enorm praktisch.
Sehr praktisch, ja. Du bist eben wegen der Liebe in die Ostschweiz gekommen, bist zum Bistum, weißt du, St. Gallen gekommen zuerst. Also ist das so automatisch passiert? Ist das einfach gesehen? Oder wie schwer ist dir auch der Schritt gefallen dort mal? Zum eben auch ein bisschen weg von der Heimat und einen neuen Ort und ein neues Bistum und ja.
Also es ist ich habe mich grundsätzlich darauf eingestellt, dass ich irgendwo in dem grossen Bistum Basel arbeite, wo 10 Kantone umfasst. Das wäre eigentlich mein Plan gewesen. Ich habe es dann vor dem Wechsel noch so ein bisschen fast verratsmässig empfunden, dass ich jetzt einfach gehe, weil auch damals, vor 15 Jahren, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ist die personelle Situation schon angespannt gewesen. Also es hat nicht wahnsinnig viele Theologinnen und Theologen oder religionspädagogisch ausgebildete Leute jetzt in der Kirche. Und darum habe ich gedacht, ja, jetzt haben die mich ausgebildet und ich habe eigentlich damit gerechnet und jetzt gehe ich einfach. Und andererseits hat man mir erzählt, wie flauschig und schön, dass es im Bistum St. Gallen ist und wie klein und dass man sich alle kennt. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
Okay, okay. Das klingt ja eigentlich positiv. Wieso hat es dir Angst gemacht?
Also ja, es ist eben zu flauschig und zu klein und man kennt sich zu gut. Also das sind so die Sachen gewesen, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das zu gibt es auch immer noch. Aber natürlich ist es schön. Und ich meine, jetzt nach 15 Jahren, ich würde nicht mehr gehen. Aber es ist wirklich, es ist ein Schritt gewesen, zum Kommen. Vor allem einfach auch, weil ich den nicht so geplant habe, glaube ich. Dass es wirklich mit meinem eigenen Entwurf nicht so kompatibel war.
Und bereut hast du es aber nie?
Nein, kein Tag.
Es hat kein Tag, kein Moment gegeben. Ja. Du bist aktuell Seelsorgerin und Religionslehrerin. Was darfst du in deinem Beruf in der Kirche machen? Oder mit deinem Theologiestudium? Was darfst du alles machen?
Ganz plakativ, fast alles. Also außer etwas, wo man Eucharistiefeier nennt, und zwar mit der Bezeichnung, mit den Gebeten, die vorgesehen sind. Dann auch Beicht abnehmen, wenn es eine Beicht ist, mit den Formeln, die vorgesehen sind. Dann auch nicht. Und dann hat es sich schon gleich mal. Und wenn ich dem gemeinsamen Feiern, wo man Brot teilt, nicht Eucharistie-Feier sage, dann bin ich schon unglaublich frei. Und wenn ich ein Seelsorgegespräch habe mit jemandem, der auf die Vergebung von Gott hofft, und ich sage, ich glaube im Fall, Gott vergibt dir, Gott ist wahrscheinlich nicht einmal das Problem, dann ist es auch kein Wicht und dann darf ich das auch. Also es ist wirklich, ja. Also da ist, je nachdem wie man es gestaltet, gibt es relativ wenig Einschränkungen in meinem Alltag. Es gibt natürlich so auf dieser ganzen Hierarchie-Ebene schon noch ein paar Hürden, wo ich nicht abspielen will, die dann gleich auch mitwirken, dass also man muss Einverständnis von der und der Person haben oder auch das Einverständnis vom Bischof, wenn ich eine kirchliche Trauung machen möchte, was neuerdings eben auch möglich ist für Seelsorgerinnen wie mich, dass wir kirchlich offiziell verheiraten dürfen, aber der Bischof muss sein Okay geben.
Ja.
Also von dem her gibt es schon hierarchische Wege, die man einhalten muss.
Also es gibt also ein bisschen Graubereich und... Oder?
Ja, es gibt
oder einfach... Du tust einfach so ein bisschen Grenzen austesten.
Ja, die tue ich auch gerne austesten. Aber also es ist Graubereich. Es kommt eben... In der Theologie, wo viel auf dieser Wortebene passiert, kommt es einfach darauf an, wie ich dem sage, was ich da mache. Und dann eben manchmal so Kompetenzgeschichten, die zum Teil klar an einen Priester gebunden sind, die ich jetzt nicht einfach übernehmen kann. Also zum Beispiel kann ich nicht Dekanin werden, das ist an einem Priester vorbehalten.
Ja, jetzt wollte ich fragen, was willst du denn gerne können, um in der Kirche zu machen?
Also ich finde es einfach grundsätzlich ungerecht, dass zwar im Bistum St. Gallen oder auch in der Schweiz in weiten Teilen ganz viel für uns Frauen und die nicht geweihten Männer möglich ist. Aber kaum gehen wir über die Landesgrenze, sieht die Situation völlig anders aus. Weil dort ist die Flexibilität von der Interpretation nicht so gegeben wie bei uns. Und dann gibt es Leute, die nicht taufen dürfen, was ich darf im Bistum St. Gallen. Die aber nicht dürfen verheiraten. Und das ist einfach, das ist unglaublich eine Einschränkung für das seelsorgerische Wirkungsfeld. Also, wie toll dass es ist, dass ich Familie auf Taufe vorbereiten und nachher die Taufe durchführen und auch weiss, wie es sich anfühlt, wenn man das als kleines, neugeborenes Kind in eine Familie aufnehmen und zusammenwachsen. Das weiss ich aus eigener Erfahrung. Und das wirkt sich auf das Verhältnis zu diesen Familien aus, die ich begleite.
Also du begleitest die Leute und nachher am Schluss, wenn es quasi wichtig ist, steht eine andere Person da.
Ja, das ist jetzt in anderen Bistümer leider so. Und bei uns im Bistum St. Gallen haben wir da bessere Regelungen gefunden, müsste ich sagen.
Das ist ja dann vor allem extrem belastend, auch wenn du zum Beispiel nicht begleitest, wo am Sterben ist. So. Dass du dann wie so gewisse Sachen nicht kannst machen. Oder wie sieht das aus?
Also eben, du meinst das jetzt allgemein. Ja. Also bei einer Beerdigung ist es nicht das Problem, weil an toten Leuten wird kein Sakrament vollzogen. Mhm. Das heisst, Beerdigungen darf man machen, aber das ist in anderen Ländern schon ganz anders. Also dort ist es unvorstellbar, dass da eine Frau die Beerdigung macht. Und das ist wie, also ich habe viel Kontakt mit Frauen aus Deutschland und zum Teil aus Österreich, zum Teil sogar mit Südamerika, wo ich merke, das ist ein unglaublicher Schmerz und der macht mich verrückt. Der macht mich echt traurig und der motiviert mich auch, mich weiter einzusetzen, zum Stimme erheben auch für sie. Weil eben da jetzt im Bistum St. Gallen, glaube ich, haben wir einen guten, praktikablen Weg gefunden. Ja. Wer so eine Frau wie mich nicht will für die Begleitung, hat immer noch die Möglichkeit, zu einem Priester zu gehen. Und das ist ein Nebeneinander. Mhm. Also es ist nicht, aber du musst so und du musst jetzt zu mir als Charlotte kommen, sondern es gibt wirklich auch Alternativen. Und um das bin ich total froh. Ja. Aber in anderen Ländern, wo sich Leute würden wünschen, in einer bestimmten Situation von einer Frau dürfen begleitet zu werden, wo das einfach nicht möglich ist.
Ja. Aber trotzdem, wie ich am Anfang gesagt habe, die patriarchalen Strukturen in der Kirche, die gibt es halt schon. Auch wenn du jetzt Weg gefunden hast, um die so ein bisschen umzugehen. Und es ist eigentlich schlussendlich einfach Diskriminierung.
Genau. Also es ist und bleibt das patriarchale System. Die Männer, die den Bischof wählen, auch im Bistum St. Gallen, das sind ausschließlich Männer, geweihte Männer. Da gibt es keine Chance für eine Frau, in das Gremium hineinzukommen, weil das einfach an das Priester sein geknüpft ist. Also man ist eben, wenn man genau hinschaut, dann sieht man eben die hierarchischen Geschichten, die enorm diskriminierend sind. Und darum haben wir auch probiert, dagegen vorzugehen.
Ja, da wollte ich jetzt gerade ansprechen. Also wir haben da so richtig reinschiessen, deutsch gesagt, oder?
Wir wollten eine Klage einreichen beim Gerichtshof für Menschenrechte und haben das seriös geprüft, über ein Jahr lang, haben mit einem juristischen Team zusammengearbeitet und haben leider müssen die Aktion abbrechen. Also als Studentin vor über 20 Jahren habe ich davon gehört, dass eben noch nie eine Frau geklagt hat gegen die Diskriminierung in der Kirche und habe dann gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Das ist doch so offensichtlich und so klar. Wo wir dann uns mit dem so intensiv auseinandergesetzt haben, haben wir gemerkt, ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Also man kann nicht einfach sagen, ich verklage jetzt die katholische Kirche wegen Diskriminierung. Sondern man muss einen Fall haben, wo eine Frau ganz konkret diskriminiert wird. Weil in der Schweiz, und das ist an sich auch gut so, ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, sagt man auch, ein ganz höchstes Gut. Also der Staat kann nicht einfach kommen und sagen, so und so müsst ihr sie eurer Religion machen. Mhm. Und dann gibt es eben auch, dass man darf nicht diskriminieren von den Menschenrechten her. Und in der Schweiz hat es ganz lange die Praxis gegeben, dass man die Religionsfreiheit höher gewichtet hat. Das ist eine sogenannte Güterabwägung. Die Religionsfreiheit höher gewichtet hat und gesagt hat, ja, puh, wenn du als Frau freiwillig in einer diskriminierenden Religionsgemeinschaft dabei bist, dann ist das dein Problem. Es gibt momentan Tendenzen, wo die Bewertung jetzt langsam neu vornehmen, aber im Moment ist das nicht der Fall. Und dann haben wir einfach keine Kirchengemeinde gefunden, die sich bereit erklärt hätte, eine Frau zu unterstützen, die diese Klage würde einreichen würde. Und auch dann, wenn das passiert wäre, dann hat es auch noch viele Hürden gegeben.
Aber es ist ja schon noch wahnsinnig. Aber sie sagen ja quasi, du bist ja freiwillig in der Kirche. Du bist ja wie selber schuld, dass du diskriminiert wirst. Also das ist das Gleiche, wie wenn sie zum Beispiel einen Beruf wählen würde, der sehr männerdominiert ist und so. Und wenn mir halt Sexismus um die Ohren fliegt, dann bin ich quasi selber schuld, dass ich einen männerdominierten Beruf gewählt habe oder in so einem Bereich gegangen bin. Also, ja,
also ist so ein bisschen tatsächlich ist Sexismus halt weit verbreitet, nicht nur in der Kirche und nicht jede Frau, die Sexismus erlebt, beim Sport oder auch am Arbeitsplatz, macht dann auch gerade automatisch eine Klage.
Ja.
Also dort wäre aber die Rechtslage wenigstens anders. Aber da ist es wirklich, wir bleiben dran. Also ich habe den Gedanken sicher nicht ganz verworfen für den Moment. ist auch der quasi sediert.
Sediert,
aber ja, nicht vergessen.
Ja, aber trotzdem, eben, ich meine, da haben wir wahrscheinlich wahnsinnig viel Energie und Zeit investiert und einfach auch so viel Gefühl wahrscheinlich auch. Aber du hast gesagt, das macht dich hässig. Was macht das mit dir, wenn du dann so merkst, okay, nein, es nützt hin und vorne nützt so?
Also ich finde, die Menge von Wut, die ich erlebe, ich nenne es mehr so der heilige Trotz. Also es ist weniger so der Wut, sondern es ist wirklich einfach so das Gefühl, hey, das kann doch nicht sein. Und der heilige Trotz, der gibt mir unglaublich viel Energie. Sobald es in eine destruktive Wut übergeht, dann müsste ich einfach aufhören. Mhm. Dann würde ich mich auf ein anderes Feld konzentrieren und dort wäre ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht besser. Also auch dort gibt es ja diskriminierende Strukturen. Ja. Also jetzt, weil ich auch noch in der Schule tätig bin, auch dort ist nicht einfach alles perfekt. Es gibt überall, wenn man die Augen aufmacht, Sachen, die ungerecht sind. Und darum, glaube ich, bin ich einfach jemand, der gerne so ein bisschen das Ungerechte einfach auch anspricht. Aber immer in einer Form, dass ich nebenzu noch gut leben kann und gut schnaufen kann.
Ja.
Weil die Verbitterung, die ich bei Frauen in der theologischen Generation vor mir spüre, die tut mir so weh. Also die tut mir unglaublich weh. Das ist ein Schmerz, den die Frauen erlebt haben über Jahrzehnte, wo man ihnen immer vermittelt hat, ihr seid weniger wert. Das, was ihr tut, ist halt schon nicht das, was ein Priester macht. Ich höre das nie. Und
weil du also, auch laut bist und dir den Platz auch einnimmst, oder?
Ja, und ich merke, die Leute, die mit mir zu tun haben, die suchen nicht den Priester, sondern die suchen jemanden, wo Seelsorge macht. Und das kann ein Priester sein, aber das kann auch jemand sein, der nicht einmal quasi die Ausbildung hat wie ich. Also ich sage, meine theologische Ausbildung ist enorm praktisch. Das hilft mir wirklich auch, zum Beispiel mit Fundamentalismus gut können umzugehen. Und sonst kann es natürlich sein, dass man plötzlich einfach kein Argument hat. Aber als Seelsorgerin selber, da braucht es noch andere Fähigkeiten, als einfach gut zu wissen, was in der Bibel drin steht und gut zu wissen, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist.
Aber eben, es kann zermürbend sein, eben Rückschläge, man schwätzt immer wieder an Wind her. Von wo holst du dir die Energie auch, die es ja auch braucht? Eben, du hast gesagt, du suchst auch ein bisschen so Pause, ab und zu ein bisschen sedieren, aber der Ansporn, da nimmt mich noch wundern, von wo kommt das? Hast du das schon immer gehabt oder...
Ich glaube ja. Also ich weiß es echt nicht so genau. Also ich glaube, da ist wirklich irgendeine Kraft, die mich trägt, wo mir eben von meinem privilegierten Anfang, den ich hatte, einfach immer gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass ich so gut aufwachsen durfte. Und es gibt genug andere, die den Start schon nicht hatten, die Ausbildungsmöglichkeiten nicht hatten, die Möglichkeiten zur Weiterbildung vielleicht auch nicht. Und darum möchte ich für sie auch eine Stimme sein. Also bei den Taufen, die ich ja machen darf, kommen die Kinder immer so eine dreifache Salbung über. Also zum Königin, Priesterin, Prophetin, sage ich dann, sie in der Nachfolge von Jesus Christus. Und ich merke, dass mich immer wieder ein bisschen zu dem Prophetischen hinzieht. Mhm. Also einfach so auch das Ansprechen, wo halt nicht rund läuft. Immer so ein bisschen mit der Gefahr, ja, vielleicht ist das jetzt doch ein halber Schritt zu weit gewesen, aber meistens bringt es auch etwas in Gang.
Also das ist eben auch da so ein bisschen Grenzen austesten, oder?
Ja, das Leben ist doch erst lustig, wenn man so ein bisschen die Grenzen austestet.
Aber
ich bin im Fall, ich finde wirklich, ich bin im Fall nicht mutig, echt nicht.
Was? Also, Moll? Das überrascht mich jetzt, dass du das sagst. Ich bin nicht mutig. Ich meine, du bist eben in so einem grossen, ich sage es jetzt böse gesagt, Konstrukt innen wie die katholische Kirche, wo es eben sehr männerdominiert ist, sehr alt ist, sehr mächtig ist und du bist laut und kämpfst für die Sache der Frau.
Also, ja, aber es ist wirklich wie die Grossbaustelle im Baustopp, wo man Charlotte einfach ins Eckeli schickt und ich dort mit einem Spitzhäckeli etwas für mich bearbeite. Und ich bin total sicher. Ich habe meine Arbeit, ich bin beschäftigt. Da gibt es Leute in dieser Welt, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um sich für ihre Rechte einzusetzen. Die nehmen so viel in Kauf, die verlieren ihre Liebsten, weil sie für ihre Rechte einstehen. Und da bin ich himmelweit davon weg.
Also du meinst, wir sind ja auch super privilegiert, was das anbelangt. Uns kann ja wie nichts passieren.
Ein Lob auf die Meinungsfreiheit, ja. Also doch schon. Und weißt du, das macht mich auch unglaublich demütig. Also ich meine, das wirkt vielleicht jetzt laut, aber eigentlich ist es das nicht. Sondern es ist einfach wirklich meine Rechte, die mir vom System her gegeben sind, einfach ganz ausschöpfen.
Hast du in dem Fall nie überlegt, zum katholischen Glauben den Rücken zu kehren?
Als Gedankenexperiment finde ich das schon spannend. Und dann habe ich mir einfach überlegt.
Du bist immer noch Zinner oder daheim.
Nein, genau, ich bin Zinner oder daheim. Was heute aber auch nicht mehr so quasi eine Absage wäre von allem. Nein, ich habe mir dann überlegt, wenn ich dann eine Beerdigung mache. Beerdigungen ist eigentlich meine allerliebste Aufgabe. Also ich mache viele Sachen gerne, aber ich glaube, vor allem sind Beerdigungen das, was mir am wichtigsten ist, weil man dort so viel Trost geben kann. Und dann wäre ich, angenommen, ich hätte jetzt konvertiert zu der Reformierten, an einer reformierten Beerdigung, weil ich das dann mir als Pfarrerin. Und dann hatte ich eine unglaubliche Sehnsucht, um den Weihrauch vorzunehmen und sinnlich zu zeigen, wie würdevoll das Leben von dieser Person war. Ja. Und dann kann ich keinen Weihrauch vornehmen. Ja. Und dann habe ich gefunden, ja, nein, also die Ritualfülle von der katholischen Tradition, die finde ich für mich so wertvoll, dass ich so lange katholisch bleibe, wie man mich lässt.
Was wäre denn so ein bisschen deine Utopie in der katholischen Kirche, wie es müsste sein, wenn du es einfach könntest wünschen?
Ein Wunsch oder drei?
Sagen wir drei, ja.
Also das eine wäre wirklich so, den Mut haben, zum Chile neu zu denken. Also es ist wirklich ein neues Chile-Verständnis. Für alle Kirchen auf dieser Welt. Und es ist ja wirklich so, dass die weltumspannende Kirche so viele Realitäten hat, dass ich von der Realität in Afrika einfach auch nicht das Gleiche kann erwarten von uns, wie von uns. Und das andere ist wirklich neben dem Mut dann auch einfach die Fähigkeit zu sagen, ihr macht das regional für euch schon richtig. Vielleicht nicht einmal kontinental. Es gibt Bestrebungen in die Richtung, dass man sagt, ja, Europa, aber auch dort, Europa ist so vielfältig, das funktioniert nicht, darum noch ein bisschen regionaler. Und der dritte Wunsch wäre einfach wirklich, das Unvollkommene, Unvollständige von dieser Welt noch mit eine andere Sprache, weil eigentlich machen das alle Kirchen. Also sie nehmen das Unvollständige, das Gebrochene auf, aber in einer Sprache, wo es heutige Leute auch begreifen, dass das voll gut ist, wenn man auch dazu steht, dass man nicht perfekt ist in so einer Optimierungsgesellschaft, wie wir das sind. Und dass das wirklich noch ein bisschen deutlicher hörbar wird. Also so die offiziellen Funktionäre, die sind so stark in ihrem Kirchen Slang innen gefangen, dass eben dummerweise die tolle Botschaft, die ich übersetzen kann, weil ich auch Kirchensprache habe, aber die von vielen Leuten so nicht verstanden wird.
Wo halt aber alt ist, oder? Also, und zum Teil latinisch. Also,
ja, so ja. Wahnsinnig viel Latein ist es nicht, aber einfach so grosse Begriffe wie Gnade zum Beispiel, wenn das Leute im Alltag hören, wow, Gott, was ist das? Also es ist einfach, und da gibt es wirklich Umschreibungen, da gibt es Wörter, die viel näher bei den Leuten sind.
Okay, also du meinst so die grosse Kirche mal wieder zurück an die Basis zu den Leuten und egal, was für Leute.
Ja. Ja. Ja, also es ist, aber ich bin mir bewusst, wir sind in einer Gesellschaft, in wo es unaufhaltsam ist, dass wir uns in Richtung Säkularisierung entwickeln. Also das heisst, dass man Gott gar nicht braucht. Also, mein Leben ist auch wunderbar ohne Gott. Das ist mir eben auch klar. Aber es ist wie mein Anspruch und auch an die mit mir unterwegs sind, wir probieren es wenigstens zu übersetzen.
Ja, also ich meine, wenn sich neben für oder gegen Gott entscheidet, ist ja das okay, aber eben vor allem halt die, die es wie brauchen und an Gott glauben, muss man ja erreichen, oder? So.
Oder die, die einfach offen sind für die Perspektive. Oder,
genau, die offen für die Perspektive sind, ja. Hey, jetzt haben wir gerade ein bisschen über Utopie geschwätzt. Und Utopien sind ja meistens die Zukunft. wir stellen einmal unseren Gästen so zwei Fragen. Und die eine Frage ist, wo man zuerst aber in die Vergangenheit schaut, was hättest du gerne mit 20 gewusst?
Also muss ich jetzt irgendetwas sagen, weil ich fände es auch voll okay. Also es ist für mich gut so, dass ich mit 20 jetzt nicht mehr gewusst habe, als ich damals gewusst habe. Aber einfach so, nein, ich wüsste im Fall. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie es wäre, dass ich gewusst hätte, was denn da in der 20er Jahren los ist mit all diesen Kriegen und so. Aber ich bin froh, also, dass ich die ersten 20 Jahre einigermaßen im Frieden haben können verbringen, ohne zu wissen, dass nachher die Sachen wieder kommen. Also Sachen, wo man das Gefühl hat, sie sagen schon lange vorbei und die Menschheit ist schon lange drüber und hat es nicht mehr nötig, auf diesem Niveau miteinander umzugehen.
Ja, ich glaube, das wird nie aufhören. Darum vielleicht die zweite Frage. Auf wen würdest du gehen mit 80 zurückschauen?
Auf ein Leben mit ganz vielen schönen Begegnungen mit Menschen. Perspektive, dass ich bis dann die vermutlich 600 Leute, die ich bis dann beerdigt habe, dann gleich wieder sehe. Und hoffentlich auch auf meine Familie und meine drei Kinder, die zwar sagen, Mami, du bist viel vor gewesen. Aber wenn du daheim gewesen bist, dann bist du präsent gewesen und ganz nah bei uns.
Das finde ich sehr ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Charlotte Küng-Blest, für das spannende Gespräch. Über Glauben, über Mut, obwohl du sagst, du bist nicht mutig. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, auch wenn jetzt ich selber nicht religiös bin. Und da geht vielleicht ganz vielen Leuten auch so. Und allen anderen bist du wahrscheinlich eine ganz grosse Hoffnung. Danke vielmals, Charlotte.
Danke dir auch vielmals fürs Gespräch.
Das ist Bertha und Gamma, der Podcast für spannende und auch neue weibliche Vorbilder. Mein Name ist Rosi Hürle. Schön, bist du mit dabei gewesen. Es würde uns freuen, wenn du den Link zum Podcast teilst oder eine Bewertung abgibst auf der Plattform, wo du uns jetzt gerade gelesen hast. Danke vielmals und bis zur nächsten Folge.
'Bertha und Gamma, ein Podcast vom Verein Helvetia spricht und möglich dank der Lotteriefonds Thurgau, St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, der Ernst-Göhner-Stiftung und dem gemeinnützigen Frauenverein St. Gallen. Ein Dank geht auch an die Dr. Fred-Steiger-Stiftung für Kulturbildung und Wissenschaft, die Steineck-Stiftung, die Metrum-Stiftung, die Ortsbürgergemeinde St. Gallen und die TV-Stiftung zugunsten von kulturellen und sozialen Institutionen. Merci für die Unterstützung. Uns geht es in zwei Wochen wieder, überall, wo du Podcasts hörst oder auf bertha-gamma.ch. Da findest du auch alle Gesprächsdaten zum Live-Dabeisein bei der Aufzeichnung.